Ja, danke schön für das mit hineinnehmen in den Predigttext durch die Musik schon. Und danke auch an Matze, du hast den Predigttext schon ziemlich gut vorbereitet, wie wir gleich sehen werden.
Das freut mich.
Ich möchte mich auch bei der ganzen Gemeinde bedanken, dass ich eingeladen wurde, heute hier zu sein. Ich freue mich immer, wenn ich wieder nach Ratzeburg kommen kann. Und ein Teil davon ist, dass ich mich einfach freue, weil ich denke, ach ja, du kommst ja in die Gemeinde und die kennen dich schon und du kennst die und du musst dich gar nicht vorstellen. Und dann ist mir jetzt so, als ich drüber nachgedacht habe, aufgefallen, ja Mensch, jetzt ist das ja doch auch schon fast 10 Jahre her, dass du hier nicht mehr in der Gemeinde bist. Deswegen stelle ich mich vielleicht doch nochmal in aller Kürze vor. Also ich bin Hanno Weber und seit 10 Jahren wohne ich hier jetzt eigentlich schon nicht mehr. Aber ich erinnere mich noch gut an die Zeit, da wurde noch von da drüben gepredigt. Also da gab es das hier noch gar nicht. Und ich bin eigentlich die ersten 20 Jahre meines Lebens in dieser Gemeinde groß geworden. Und wer vor 2 Wochen bei dieser Verabschiedung hier war, der hat bestimmt auch peinliche Teenager-Fotos von mir irgendwo an der Wand gesehen. Ich habe gehört, die wurden da gezeigt. Ich konnte leider nicht da sein. Das hätte ich mir sonst nicht entgehen lassen. Genau. Jetzt bin ich Vikar, also Pastor in Ausbildung. Und tatsächlich ist das in einem Dorf, Kisdorf. Das ist ungefähr so weit von Kaltenkirchen, da wo Familie Meier jetzt hingezogen ist, ist das ungefähr so weit entfernt wie Ratzeburg von Milchow. Also ich wundere mich, warum Matthias nicht heute selber da ist, um sich zu vertreten. Es hätte genauso gut geklappt, jedenfalls von der Entfernung. Aber ich freue mich, dass ich hier bin. Und ich dachte so für mich, über was muss man denn eigentlich predigen, wenn man seit Jahren mal wieder in seiner Heimatgemeinde ist? Und da dachte ich, predigst du doch einfach mal über die höchste Kunst, die jeder Christ und jede Christin beherrschen soll. Weil es ja meistens eine gute Idee ist, zu den Leuten zu gehen, die einen gesehen haben, wie man aufwächst, einen mit allen seinen Fehlern erlebt haben und denen jetzt so sagt, was sie eigentlich immer schon wissen sollten. Nein, eigentlich orientiere ich mich bei Predigten immer an der Predigtordnung und guck, welche Texte für den jeweiligen Sonntag vorgeschlagen werden. Ich finde, dann gerät man nicht so sehr in Versuchung, nur über die Texte und Themen zu predigen, die einen selber eigentlich am meisten interessieren. Nun habe ich aber das Glück, dass die Predigtordnung für heute einen Text vorsieht, der mir nebenbei auch noch gefällt und an dem man etwas, wie ich finde, über die höchste Kunst der Christenheit lernen kann. Ich habe zu Beginn eine Frage. Wer von euch oder Ihnen kennt denn seinen Taufspruch? Melanie? Es ist Melanie. Es beläuft sich auf Melanie. Eine Person, 2 Personen, ja. Ich muss sagen, 3 Personen, sehr gut. Es ist aber doch die Minderheit. Ich war mir auch gar nicht mehr so sicher. Meine Eltern, wissen die das? Ja, wir schauen zu Hause nochmal nachher. Aber so ist das eben. Der Vers, die meisten von uns waren ja auch noch sehr klein als das. Also, naja. Der Vers, der heute im Predigttext ganz zu Beginn kommt, der ist auch so ein typischer Taufvers. Und wir haben den schon gehört heute. Der Predigttext ist nämlich heute der gleiche Text wie der Wochentext, der Wochenspruch. Und deswegen meinte ich auch, du hast uns schon super vorbereitet auf die Predigt. Das kommt manchmal vor, dass das der gleiche Text ist.
Ich wollte noch viel mehr sagen, aber gedacht, du predigst bestimmt.
Ja, genau. Ich habe auch schon die Hälfte gestrichen, weil du das schon vorweggenommen hast. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein typischer Taufspruch. Meine Frau und ich, wir sind in der letzten Zeit auf vielen Taufen gewesen. Entweder, weil unsere Freunde jetzt so in dem Alter sind, wo sie ihre Kinder taufen lassen, oder einfach ganz normal in der Gemeinde. Das kommt ja in der Landeskirche dann noch relativ häufig vor, dass da mal einfach im Sonntagsgottesdienst auch noch ein Kind getauft wird oder auch mehrere. Und da entwickelt man beim Zuschauen oder Zuhören im Laufe der Zeit so seine Angewohnheiten. So wie Sie und ihr vielleicht auch beim Zuhören von Predigten so Angewohnheiten entwickelt, wo man so drauf achtet. Naja, und meine Frau und ich, wir achten immer auf die Taufsprüche. Bei manchen, da denkt man sich, oh wow, gute Wahl, da wäre ich ja nie drauf gekommen, aber das ergibt einfach alles Sinn. Bei anderen, spannend, hätte ich vielleicht so nicht gemacht. Und es gibt so ein paar, Klassiker eben. Wenn davon einer kommt, dann nicken wir uns schon immer wissend zu. Aha, wieder Psalm 91. Und man muss dazu sagen, daran ist ja auch überhaupt nichts verkehrt. Es hat ja vielleicht auch seinen guten Grund, warum diese Verse so häufig ausgesucht werden. Jedenfalls hat der heutige Predigttext auch so einen Vers und jeder kennt den und der ist bei Taufen auch sehr beliebt. Und der kommt eben direkt zu Beginn. Ich lese aus der Luther 1984. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, so. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und dann geht's weiter. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flammen sollen dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Statt, weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe. Ich gebe Menschen an deiner Statt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden gib heraus. Bring her meine Söhne von fern und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Es gibt ja so Bibelverse, die immer gern zitiert werden, ohne dass in den Kontext der Stelle geguckt wird. Ein Klassiker ist da ja auch bei Trauung geruht 1,14, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Dabei wissen dann einige nicht, dass das eigentlich eine Frau zu ihrer Schwiegermutter sagt und nicht ein Mann zu ihrer Frau. Aber hier ist das auch so ähnlich. Wenn man hierzu eine Predigt hört, dann ist immer direkt die Rede davon, das sagt Gott zu dir. Das ist auch nicht falsch. Aber in der Bibel ist erstmal jemand anderes angeredet. Gott spricht hier nicht zu einem Neugeborenen, wie bei der Taufe häufig. Ja, Gott spricht nicht mal zu einem einzelnen Menschen, sondern zu seinem Volk Israel. Das sitzt, das hat Matze schon super eingeführt, in Babylon in der Gefangenschaft. Wie sind die Israeliten da eigentlich hingekommen? Kurzer Abriss der Geschichte. Nachdem Mose die Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten ins Land geführt hat, das Gott ihnen versprochen hat, ist so ziemlich alles schiefgelaufen. Das Volk hat sich Könige gewählt, obwohl Gott gesagt hat, die braucht ihr nicht, ihr habt doch mich. Von denen waren einige gute Herrscher, andere eher so, naja. Aber vor allen Dingen sind die Menschen schlecht miteinander und schlecht mit Gott umgegangen. Haben die Armen ausgebeutet, das Recht verdreht, sich andere Götter gesucht. Deswegen hat Gott Propheten geschickt, die Israel aufklären sollen. Wenn ihr mit dem Mist, den ihr da verzapft, nicht aufhört, ist bald Ende mit dem Land Israel. Naja, und dann kam eben das Ende, als die Babylonier. Ein mächtiges Nachbarvolk, das zu dem Zeitpunkt sowieso schon den halben Orient beherrscht hat und alles unterworfen hat, und ein Großteil des Volkes Israel, vor allem die Entscheidungsträger, wurden nach Babylon in die Gefangenschaft geführt. Und für diese Menschen in der Gefangenschaft, für die gilt jetzt diese Botschaft. Deswegen ist da auch da die Rede davon, dass sie von überall gesammelt werden sollen und zurückgebracht werden, nämlich nach Israel, in das Heimatland, das Gott ihnen einmal geschenkt hatte. Was ein bisschen untergeht, wenn man das so hört, ist, dass das eigentlich eine Revolution ist, dieser Text. Nur damit wir das richtig verstehen, die Israeliten haben geglaubt, es sei alles vorbei. Nada, nichts mehr mit Gott als erwähltem Volk. Aber Gott verspricht jetzt auf einmal, ich schaffe dich neu. Nicht umsonst erinnert diese Rede vom Sammeln des Volkes und dem Durchschreiten von Wasser auch die Anspielung mit dem Feuer an den Auszug von Mose aus Ägypten. So wie Mose die Israeliten in ihr Land gebracht hat, so sagt Jesaja, will Gott die Gefangenen auch jetzt wieder aus der Gefangenschaft in Babylon zurück nach Israel bringen. Dabei fällt erst einmal auf, dass dieser Text ja eine unglaubliche Zusage für Gottes Volk beinhaltet. Es ist unglaublich wertgeachtet. Andere Völker ist Gott bereit herzugeben. In allen Gefahren möchte Gott diese seine Menschen bewahren. Du bist mein, sagt Gott zu seinem Volk. Allumfassenden Frieden will Gott ihm schenken. Shalom heißt das auf Hebräisch. Das ist nicht nur Frieden im Sinne der Abwesenheit von Krieg, die wir uns ja in diesen Tagen manchmal auch schon mehr als alles andere wünschen, sondern das ist so etwas wie allumfassendes Wohlsein. Ein deutsches Wort dafür ist Heil, aber das ist aus nachvollziehbaren Gründen etwas in Misskredit geraten. Aber deswegen sprechen die Theologen hier von so einem Wort, wie das hier Gott an sein Volk richtet, von einem Heilsorakel. Worte Gottes, in denen er seinen uneingeschränkten Beistand zusagt. Du bist wertvoll in meinen Augen und herrlich sogar, und ich liebe dich, sagt Gott hier zu seinem Volk. Wow. Was muss das für eine wahnsinnig tolle Truppe von Menschen sein, denen Gott dieses Versprechen macht, oder? Der geneigte Gottesdienstbesucher erkennt die rhetorische Frage. Dem ist nämlich nicht so. Der Text gibt auch schon ganz zu Beginn einen Hinweis darauf, dass das gar nicht so eine tolle Truppe von Menschen ist. Aber jetzt redet der Herr so. Das kommt im Deutschen nicht so stark zur Geltung, aber ursprünglich steht da im Hebräischen sowas wie: aber jetzt redet der Herr so und nicht anders. So, wie er nicht vorher geredet hat. Da fragt man sich gleich, ja, wie hat er denn vorher geredet? Und das ist leicht zu beantworten, man muss nämlich nur in die Verse vorher gucken. In Jesaja 42, 24 folgende, direkt vor unserem Predigtext steht: wer hat Jakob der Plünderung preisgegeben und Israel den Räubern? Hat es nicht der Herr getan, an dem wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und sie gehorchten seinen Weisungen nicht. Darum hat er über sie ausgeschüttet seinen grimmigen Zorn und den Schrecken des Krieges, dass er sie ringsum versenkte, aber sie merkten's nicht. Und sie in Brand steckte, aber sie nahmen sich nicht zu Herzen. Das hört sich ganz anders an als das, was Gott im Anschluss sagt. Und es ist wirklich im Anschluss. Also unser Predigttext ist der nächste Satz. Aber jetzt redet Gott so. Nun ist es eine der tollsten Botschaften der Bibel, dass Gott Menschen rettet und beruft, die vorher alles andere als ein gottgefälliges Leben geführt haben. Eigentlich würde ihr Lebensstil bedeuten, dass sie nichts mit Gott zu tun haben möchten und können. Dass sie auf ewig von Gott getrennt sein müssten. Doch dann, auf einmal, redet Gott anders. Warum spricht Gott in einem Moment so zu seinen Menschen und im nächsten Moment ganz anders? Was ist passiert? Dieser Text gibt meines Erachtens wie kaum ein anderer Text in der Bibel eine klare Antwort. Nichts. Zumindest nichts, was für uns Menschen zu erkennen wäre, was wir uns erklären können. Und hier sind wir bei dem, was ich vorher die höchste Kunst der Christenheit genannt habe. Das sind natürlich nicht meine eigenen Worte, das klingt auch ein bisschen gestelzt, sondern das ist ein Zitat, und zwar eins von Martin Luther. Ich lese aus einer seiner Predigten einen Satz: denn dieser Unterschied zwischen dem Gesetz und dem Evangelium ist die höchste Kunst in der Christenheit, die alle und jede, so sich des christlichen Namens rühmen oder annehmen, können und wissen sollen. Ein bisschen altes Deutsch. Aber das ist also nach Luthers Meinung die höchste Kunst für Christen, die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium. Und das kann uns dieser Text erklären. Aber zunächst, was ist das überhaupt, Gesetz und Evangelium? Beides sind Wort Gottes oder besser Arten, in denen Gott durch die Bibel zu uns spricht. Aber das eine sagt uns, was wir tun sollen, um vor Gott gerecht dazustehen, und zeigt uns, dass wir das niemals schaffen können und eigentlich auf ewig von Gott getrennt sein müssten. Das ist das Gesetz. Das andere, das Evangelium, sagt uns, was Gott tut, was er tut, dass diese Trennung doch nicht passiert. Die hohe Kunst nun aber, das sagt Luther, besteht darin, dass wir das eine und das andere richtig auseinanderdröseln, dass wir das unterscheiden können. Aber warum ist das so wichtig? Weil beides zum einen, wie man ja schon in der Definition erkennt, etwas völlig Unterschiedliches ist. Luther meint daher sogar, eigentlich müsste man nicht von einem Wort Gottes reden, sogar, sondern von zweien. Und zum anderen, weil sie manchmal tierisch schwer auseinanderzuhalten sind. Und ich glaube, das kennen wir sogar aus dem Alltag. Was mir dazu eingefallen ist, ist, wenn ich zu einer Geburtstagsfeier eingeladen werde. Es gibt nun alle möglichen Arten von Geburtstagsfeiern, aber ich habe häufig, dass Freunde dann sagen, komm einfach, wie du bist. Hauptsache, du bist da. Wir freuen uns, wenn du kommst. Und dann sitzt man zu Hause und man bespricht sich, was ziehe ich an? Was besorge ich für ein Geschenk? Was mache ich noch zu essen? Und auf einmal wird aus diesem schönen Satz, dieser Einladung, komm einfach, wie du bist, ein Stress. Es wird eine Last. Ich muss mir überlegen, was ich mache. Ich muss was schaffen, damit ich da nicht negativ auffalle. Und manchmal schaffen wir es uns, da trotzdem noch zu freuen. Aber manchmal denkt man sich auch, am liebsten wäre ich gar nicht mehr hingegangen. Das wäre einfach am entspanntesten, wenn ich einfach zu Hause bleiben könnte. Das ist natürlich etwas anderes, wenn der Caterer sagt, ach, ich komme einfach, wie ich bin. Ich bringe nichts mit. Mal gucken. Dann hat er seinen Job nicht gemacht. Daraus lernen wir zwei Dinge. Das eine, das habe ich jetzt mal irgendwie als das Evangelium identifiziert, die Einladung, die bedingungslose Einladung. Das andere, wer macht seinen Job? Und ich glaube, das Gesetz, das regelt, wer macht seinen Job? Und was dabei auffällt ist, dass bei dem Evangelium, das macht die Menschen gleich. Wer eingeladen ist, wer kommen soll, wie er ist, der muss sich nicht darum kümmern, wie er vor anderen raussticht, was er anzieht, wie er sich unterscheidet. Aber beim Gesetz, ja, der Caterer ist nun mal der Caterer. Und vielleicht ist er ja privat auch zu einer Feier eingeladen, wo er sich nicht darum kümmern muss, wie er kommt, aber als Caterer ist er nun mal der Caterer. Da unterscheidet das Gesetz die Menschen. Und das andere, was man über das Evangelium lernen kann, und da hinkt das Beispiel ein bisschen, bei Gott heißt die Einladung, komm, wie du bist, wirklich komm, wie du bist. Luther sagt dazu, das Evangelium heißt Gott den leeren Sack hinhalten. Nun ist das bei einer Geburtstagsfeier vielleicht noch zu ertragen, wenn da jemand irgendwie aus der Rolle fällt, und wir kriegen das auch hin. Manche wünschen sich ja auch, dass die Gäste irgendwie nicht nur kommen, wie sie wollen. Und wenn der Caterer das mal vergisst, dann ist das je nach Feier schon ein Drama. Aber verheerend sind die Folgen einer Verwechslung jetzt bei Menschen, wo es um das Gesetz und das Evangelium Gottes geht. Wo nämlich etwas von dem Gesetz, von dem, wie wir uns verhalten sollen, als etwas dargestellt wird, was Gott für uns getan hat, wo wir nichts zu erfüllen hätten, da wird etwas, was eigentlich wir zu tun haben, überspielt, als nicht mehr aktuell dargestellt, übertüncht, sodass wir in einem besseren Licht erscheinen, als wir eigentlich sind. Und wenn ich das auch noch selber glaube, dass ich da nichts mehr zu tun habe, dann betrüge ich mich eigentlich selbst. Und fast noch schlimmer ist es, wenn etwas, was Gott für uns getan hat, so dargestellt wird, als müssten wir da noch was leisten. Dann wird aus dem Evangelium, der frohen Botschaft, denn das heißt es ja übersetzt, etwas ganz anderes, ein schwerer, bedrohlicher Schatten, der uns den Weg zu Gott mehr verstellt, als dass er ihn öffnet. Und ich glaube, das ist ein Problem in ganz vielen Gemeinden und häufig auch in unseren Gemeinden. Und damit sind wir wieder bei unserem Text. Ich liebe diesen Bibeltext, weil er pures Evangelium ist. Nun mögen sich vielleicht einige wundern, aber ja, das Evangelium, die gute Nachricht, findet sich auch im Alten Testament, nicht erst im Neuen Testament. Die Spuren reichen weit zurück, denn es ist kein Geheimnis, der Gott des Alten und des Neuen Testaments ist genau der gleiche. Was ist passiert im babylonischen Exil? Warum redet Gott auf einmal anders zu seinen Menschen? Viel zu leicht mache ich mir, ohne dass ich es merke, darauf einen Reim. Naja, Gott hat die Israeliten bestraft und ins Exil nach Babylon geschickt. Aber hier wurden sie sich ihrer Schuld bewusst und kehrten um von ihren Sünden. Deswegen erbarmt sich Gott über sie und gibt ihnen eine zweite Chance. Dabei steht da überhaupt nichts davon. Nichts steht davon, was die Israeliten machen. Gar nichts. Vielleicht sind die weiterhin so schlimm wie vorher. Keine Ahnung. Weil es nicht darum geht, was sie machen. Aber so ist das. Ratzfatz mache ich mir mit meiner eigenen Logik einen Reim darauf, wie Gott den Menschen seinen Menschen begegnet. Wie er ihnen gnädig ist und wie er sie rettet. Aber das ist die Logik des Gesetzes. Ich finde das überhaupt nicht überraschend oder erschreckend, dass ich mir so einen Reim auf die Geschichte mache. Denn so funktioniert unsere Welt überall. Tag ein, Tag aus, tu dies und du erhältst jenes, tu jenes und dafür wird dir dieses passieren. Das ist die Logik des Gesetzes. Aber deswegen ist es so besonders, dass hier nichts davon zu lesen ist. Kein Raum für Spekulationen. Nichts, was ein Mensch getan hat. Gott ist der, der handelt. Der entscheidet und der sagt, du bist mein. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Im Hebräischen kann man auch übersetzen, ich habe dich bei deinem Namen genannt. Ich habe dir deinen Namen gegeben. Nicht, du hast dir selber einen Namen gemacht. Worauf hier angespielt wird, und das sagt der Text ja auch ganz zu Anfang, ist die Schöpfung. Ich habe dich geschaffen, Israel. Auch hier hat Gott den Dingen den Namen gegeben, und zwar den Dingen, die er allein geschaffen hat. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, ein neues Geschöpf. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, heißt es im 2. Korintherbrief, im 5. Kapitel. Deswegen sind mit diesen Versen aus Jesaja auch wir als Christen. Ja, deswegen ist die ganze Welt damit angesprochen. Durch Jesus tut Gott nicht weniger als die ganze Menschheit und das heißt, jeden Einzelnen neu zu schaffen. Und wie oft mache ich mir darauf einen eigenen Reim? Was muss ich tun, um vor Gott zu kommen? Wie muss ich sein? Was muss ich getan haben? Aber deswegen ist dieser Vers 1 aus dem Predigtext auch zu Recht so ein Hit unter den Taufsprüchen. Denn hier bei der Taufe, wo jemand ja Christ wird, passiert genau dieses Wunder. Gott gibt seinen bedingungslosen Zuspruch. Und das wird besonders klar, wenn das ein kleiner Säugling ist, der noch gar nichts dazu gemacht haben kann. Siehe, eine neue Kreatur. Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Gott erbarmt sich über alle Menschen und schafft alles neu. Er allein, niemand sonst. in Jesus Christus offenbart sich vollends das, worauf Gott seinem Volk hier schon einen Vorgeschmack gibt. Gottes voraussetzungslose Entscheidung. Amen.